ihr wisst ja, ich habe viel mit Kindern zu tun aus allen möglichen Ländern und die kommen immer und sagen, Schokolade, Bonbon. Ja, und dann, wir haben dann Lagerraum in einem dieser Aufnahmezentren und wenn einer doch mal mitkommt, um nur tragen zu helfen, ist das wie eine Offenbarung für diese Kinder. Die sehen so viele Sachen da. Oh, meine. Da muss ich immer sagen, nein, hier oben steht nicht Supermarket, sondern ganz normal, Rolf. Schön, euch zu sehen und dass ihr gekommen seid. Ich möchte gerne heute mit euch ein Thema ansehen, was mich sehr umgetrieben hat. Jetzt bin ich schon so lange Christ, ja, und denke mir, ich habe nicht nur zwei Beine hier, sondern ja auch vielleicht so innerlich zwei Beine. Vier wären manchmal besser, steht man noch besser als mit zwei, gell? Aber ich merke, dass Dinge mich einfach immer wieder herausfordern, wenn sie mehr oder weniger unerwartet kommen oder wenn sie größer sind als ich selbst. Also es gibt tatsächlich Dinge, die größer sind als ich selbst. Nicht nur Leute, ich fühle mich immer schon klein, wenn einer mal so groß ist wie ich, aber es tut mir auch gut. Nein, Situationen, die passieren, die nicht in meiner Macht sind, sie zu kontrollieren. Ich glaube, alle kennen wir das. Und was ich so schön fand, Sarah, was du an Liedern rausgesucht hast, vor allem das letzte und Christina, die den Eindruck weitergegeben hat heute, das passt genau in diese Thematik heute. Und ich nenne mein Thema erstmal nur mit Fragezeichen. Kann Glaube Furcht überwinden? Also ich glaube, dass morgen Montag ist. Glaubt ihr das auch? Und ich glaube, dass wir nachher eine gute Zeit bei unserem Mittagessen haben. Schon weniger. Du hast nämlich was vergessen mitzubringen, stimmt's? Aber du darfst, glaube ich, trotzdem kommen. Ich glaube, ich habe alles erledigt zu Hause. Habe ich den Herd ausgemacht? Ja, ich glaube schon. Das meine ich nicht mit Glaube. Sondern Glaube an einen einzigartigen Gott, der wirklich größer ist als der größte, längste und überhaupt jeder Mensch auf dieser Welt. Und wenn wir uns alle übereinander stellen würden, er, dem nichts aus den Händen gerät. Und ich muss euch gestehen, dass manchmal, wenn ich Leuten zuhöre, oder ich habe ja auch viel mit Menschen zu tun, was sie so erzählen und was sie bewegt, dann sind es manchmal nicht oder meistens nicht so gute Dinge. Denn die Leute erzählen am meisten über all das, was nicht passt im Leben. Oder? Ist das nicht so? Und das meiste, was uns besonders bewegt, das ist auch ständig auf unserer Zunge. Und ich habe eines gemerkt. Manchmal ist es beklemmend, wenn ich zuhöre, wenn ich die Nachrichten lese, höre und ich schieb's weg. Sagt, ach, will ich jetzt nicht drüber nachdenken. Ja, das ist beklemmend, ja, aber ich schieb's erst einmal weg. Das Dumme ist nur, mit der Zeit fange ich an, über solche Dinge zu träumen. Und wenn ich mich am Morgen noch erinnern kann, dass ich in der Nacht über so schwierige Themen geträumt habe, dann weiß ich, dass diese latente Furcht, die ich ja nicht anfassen kann direkt, dass sie viel Kontrolle gekriegt hat über mich, über mein Innerstes. Und dass sie etwas mit mir macht. Denn wenn die Träume schon das aufarbeiten müssen, dann ist das eben nicht mehr nur Gehörtes und nur irgendwo dort, sondern hat es was mit mir zu tun. Und jetzt muss ich diese latenten Träume aktiv damit umgehen. Ich kann nicht mehr so tun, ah, passt schon, ist nicht, ach, da stehen wir drüber. Jetzt denke ich mal an was Schönes, jetzt mache ich was Schönes. Ich will nicht immer nur Negatives hören. Nein, wir sind umgeben von schlechten Nachrichten. Und als das vor ein paar Wochen so war, da habe ich zum Herrn geschrien. Weiß ja nicht, wo ich da hingehen soll. Ich kann ja nicht zum nächsten Nachbarn gehen und dem die ganze Geschichte erzählen. Ich habe zu Gott geschrien, sagt, Herr, hallo, ist mir zu viel. Ich brauche deine Gegenwart. Wie kriege ich denn deine Gegenwart? Ich muss was von dir hören, mach was. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es war. Jedenfalls fiel mein Auge auf eine Bibelstelle. Wohlgemerkt, nachdem ich all diese schlechten Nachrichten mir nochmal durchgegangen bin. Und weißt du, je mehr du drüber nachdenkst, umso mehr kriegt das Ding denn einen Grip an auf dich. Ja, am Anfang ist es nur ein flüchtiger Gedanke, aber du fängst an zu grübeln und du wirst das nicht mehr los. Und plötzlich bist du nicht nur Zuschauer, sondern du wanderst langsam ins Zentrum des Geschehens. Du wirst Teil dieser Geschichte und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Ja, du kriegst das nicht los. Es ist wie so elastische Fäden, aber egal, was du da tust, das Ding kommt immer wieder her. Und ich habe zum Herrn gerufen und gesagt, Herr, das kann doch nicht sein, all diese Geschichten, all diese Gerüchte. Und wie gesagt, mein Auge fiel auf eine Stelle, die ich eigentlich nicht so oft lese. Aber ich lese sie euch mal vor. Und zwar, habe ich das jetzt? Ja. Aus Jeremia 51. Gott spricht zu seinem Volk. Verliert nicht den Mut, habt keine Angst, wenn ihr die schlimmen Gerüchte hört, die man sich im Land erzählt. Jedes Jahr gibt es neue Schreckensmeldungen über blutige Aufstände und Machtkämpfe zwischen den Herrschern. Du, da war meine Aufmerksamkeit geweckt. Eben noch über all das nachgedacht und dann nehme ich die Bibel. Ich habe eigentlich weiterlesen, wo ich aufgehört hatte, aber mein Blick blieb an dieser Stelle hängen. Das ist so gut bei Gott, weil das hat eine Lawine ins Rollen gebracht, eine gute Lawine, eine lebengebende Lawine, die daraus entstanden ist. Und ich möchte da euch ein bisschen mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass das für jeden von uns gilt. Ich liebe, wie ihr wisst, Geschichten aus der Bibel. Warum? Nicht, weil da drin man sagen kann, weil sind die blöd gewesen? Ja, ich hätte es ja ganz anders gemacht. Jetzt haben die solche Verheißungen von Gott und machen es trotzdem nicht. Oder sie verbocken es schon wieder. Nein, sondern weil ich mich mit den Situationen irgendwie identifizieren kann und auch mit den Personen. Ja, die sind nämlich gar nicht so anders gewesen damals. Die hatten zwar kein Handy, keine Sachen, wie wir mit draußen rumfahren oder so, mit Autos, aber im Oberstübchen haben die gar nicht so anders getickt wie wir. Oder wir ticken nicht so anders wie die. Wir kämpfen mit denselben Dingen. Und ich möchte euch in ein Ereignis hineinnehmen, was ihr auch kennt. Dadurch wird es euch vielleicht leichter fallen, es nachzuvollziehen. Aber ich möchte euch das ein bisschen nahe bringen, wo das Volk Israel eine echte Herausforderung hatte, obwohl sie Gott erlebt hatten auf dramatische Weise. So wie du und ich. Wir alle haben Erlebnisse mit Gott. Gestern. Aber morgen kommt irgendwas und wir haben schon vergessen, was gestern mit Jesus Wunderbares war. Geht dir das auch manchmal so? Ja, heute jubel ich über Gottes Wirken in meinem Leben, aber am Mittwoch ist das schon wieder irgendwie alte Geschichte. Naja, und zwar, um euch das nahe zu bringen, es war so, dass dieses Volk hunderte von Jahren unter Sklavenhaltern lebte. Damals in Ägypten, genau. Sie fingen dort gut an und irgendwann haben die Bewohner, die Herrschenden dort gemerkt, Mensch, wir könnten eigentlich die für uns arbeiten lassen. Wer hat denn schon Lust, im Dreck zu buddeln und Ziegel herzustellen? Und es ging nachher so, dass sie wie Abschaum behandelt haben. Ihr kennt diese Geschichte. Gott hat irgendwann seinen Mann vorbeigeschickt, der Teil von ihnen war, aber eine sehr spezielle Lebensgeschichte hatte, nämlich Mose. Er kommt wieder hin, aber er verkündigt etwas, was dieses Volk, die Leute, erstmal überhaupt nicht hören konnten, nicht verstehen. Die waren so in ihrer Routine des Sklavenseins drin, dass das, was da der Mose sagte, erstmal auf taube Ohren gestoßen ist. Als der sagte, wir werden hier rausgehen. Gott hat euch gesehen. Er möchte euch in ein Land geben, das er euren Vorfahren, nämlich Abraham, verheißen hat. Abraham, sein Sohn Isaac und dessen Enkel, also Enkel von Abraham, Jakob, die lebten in einem Land, was als verheißenes Land jetzt Mose ihnen vorgestellt hat. Denn sie waren weit, weit weg und hunderte von Jahren haben sie sich angewöhnen müssen, unter fremder Herrschaft zu leben. Sie haben sich angepasst an das Leben als Sklave. Also zufrieden waren sie nicht, aber sie haben einfach das hingenommen. So ist es. Was machst du, wenn du nicht anders kannst? Du versuchst, dich irgendwie in die Ecke und die Nische reinzuquetschen. Das System Ägypten war ein völlig anderes als das System Gottes mit den Hebräern. Aber die Hebräer konnten nicht aus. Und es war schwierig für sie, ihre eigene Kultur bewahren zu können. Und jetzt kommt dieser Mose und sagt, es geht raus. Und um es kurz zu machen, Gott hat unglaubliche Dinge getan, die wir bis heute als einzigartige Erlebnisse kennen. Er hat Zeichen und Wunder getan und zum Schluss ist das Volk mit Mann und Maus, mit Tieren und allem, was sie hatten und Geschenken der Sklavenhalter abgezogen. Unglaublich. An das hätte nie jemand denken können vorher. Die Leute hatten dafür überhaupt keinen Platz in ihrem Kopf. Die mussten schuften von morgens bis abends. So, und sie ziehen durch das Land. Sie kommen aus dem fruchtbaren Teil raus und sie kommen in die Wüste. Und sie kommen an einen Punkt, wo sich vor ihnen ein großes Wasser tut. Das heißt, diese Leute hatten nicht schon ihre Kanus dabei oder irgendwas anderes. Fliegen konnten die auch nicht. Die stehen an einer natürlichen Sperre. Und wir kennen die Geschichte, wie sie weiterging. Aber diese Leute hatten keine Ahnung, wie die Lösung aussehen würde. So, sie sind da und dann drehen sich ein paar immer zurück, ja, so in Erinnerung, Mensch, damals in Ägypten, weißt du noch, ja, erst ein paar Tage her, was bin ich froh, dass ich weg bin? Und dann irgendeiner sagt vielleicht zum kleinen Junge, hey, schau mal, da ist eine große Wolke, da ist eine Sandwolke da hinten und die anderen schauen dann, was, wo? Und dann mit einem Mal sehen sie, dass da nicht nur eine Sandstaubwolke ist, sondern da kommen Reiter. Nämlich der Pharao, als dieses Volk weg war, hat sich gedacht, mal, bin ich blöd? Ich schicke meine billigen Arbeitskräfte weg. Ja, dem hat es echt gedrückt, hat gesagt, ja mal, hey Leute, auf die Pferde, hinterher, die holen wir uns wieder. Und er hat das getan. Und weißt du, was ich auch nicht so verstehe bei manchen Geschichten in der Bibel, warum Gott Dinge tut und zulässt. Aber ich weiß, dass er zum Schluss immer eine Sache hat, die so viel größer ist und so uns in Erstaunen versetzt, dass ich zwar nicht weiß, warum er das so macht, aber ich weiß, er hat gewonnen. Und hier ist es auch so. Gott hat nämlich dafür gesorgt, dass der Pharao auf die Idee kommt, denen hinterher zu jagen. Ja, wieso denn? Gott führt sie raus und jetzt machen die sich alle auf, um die wieder zurückzuholen. Und mal schauen, diese Reiter waren Kämpfer. Sie hatten Waffen, scharfe Waffen. Die Israeliten hatten Kinder. Sie hatten vielleicht Gemüse angepflanzt daheim. Sie wussten, wie man Ziegel herstellt, haben sie aber nicht mitgenommen, waren zu schwer. Sie hatten einen Wanderstab in der Hand. So, ist das ein Gleichgewicht zum Kämpfen? Und was passiert? Etwas, was dir und mir genauso passiert, wenn wir völlig unvorbereitet und auch überfordert sind. Wir lesen das mal. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Wenn Gott so eine Situation zulässt, oder hier muss man sogar sagen, sie herbeiführt, also da bin ich anderer Meinung wie er, aber er hat das so gemacht. Wenn Gott so etwas zulässt, warum tut er das? Ist es nicht genug Strafe gewesen, hunderte von Jahren ausgenutzt zu werden? Ist es nicht genug Strafe zu sehen, all das Leid, was passiert ist? Warum muss jetzt das noch passieren? Und die Israeliten haben völlig normal reagiert, wie du und ich auch. Aber weißt du, Gott möchte, hör mal zu, dass wir ein Risiko eingehen. Wie? Welches Risiko? Warum ein Risiko? Das Risiko, zu lernen, ihm zu vertrauen. Und wenn du ehrlich bist, ist das für uns alle ein großes Risiko. Warum? Weil wir möchten selber sagen, wo es lang geht. Wir möchten Schwieriges hinter uns lassen, vor uns nur Paradies. Und wir möchten nicht konfrontiert sein mit schwierigen Herausforderungen, oder? Wir möchten vor allem nicht mit lebensbedrohlichen Dingen konfrontiert sein. Wir möchten nicht herausgefordert werden, klar Stellung beziehen zu müssen, wo wir uns nicht sicher fühlen. Wir hassen es, wenn Sicherheit weggeht. Wir hassen es, wenn kein Friede da ist. Es macht uns zu schaffen, dass Dinge außerhalb unserer Kontrolle sind. Und Gott möchte, dass wir ein Risiko eingehen. So, wenn du in einer Situation in deinem Leben bist, wo du an der Wand stehst mit dem Rücken, so wie die hier, hinter ihnen der herannahende Pharao mitsamt Heer und vor ihnen dieses Meer, von dem sie auch nicht wussten, was sie damit jetzt tun sollen. Schwimmen mit den Leuten und Viehzeug war keine Option. Dann hast du ein Risiko. Und dieses Volk da, über diese Hunderte von Jahren, kannte Gott noch nicht so, wie sie es später hätten tun können. Die Offenbarung Gottes war zu einzelnen Personen gekommen, den Patriarchen. Die anderen kannten nur die Geschichten von denen. Erst später nachher, nach diesem heutigen Geschichte da hätten sie die Möglichkeit gehabt, am Berg Horeb Gott persönlich zu begegnen, wo er da mit Feuer und Rauch und gewaltigem Donner da war. Aber was haben sie da gemacht? Da haben sie zu Mose geschrien, hey, es reicht, wir wollen das nicht. Geh du zu Gott, red du mit ihm und dann übersetztest du in unsere angenehme Sprache, so dass wir es aushalten können. Aber zu diesem Ereignis da, wo sie hier vor dem Meer und hinter ihnen die Ägypter sind, da kannten die überhaupt ihren Gott nicht richtig. Und schau mal, das ist so wichtig, dass du und ich Gott besser kennenlernen. Wie er tickt, wie er ist, was er für dich getan hat, wie Jesus in deinem Leben nicht nur, und das ist schon die zentrale Botschaft natürlich, ans Kreuz ging, um für deine Schuld zu sterben, sondern um dich komplett zu erlösen, um dich frei zu machen von Angst, von Gebundenheit, von Ketten, von Süchten, von Dingen, die dein Leben nicht nur erschweren, sondern die es unmöglich machen, das zu tun, wovor Gott dich gerufen hat. So, dieses Risiko hier, Gott zu vertrauen, ist extrem groß. Jede Herausforderung in deinem und meinem Leben ist eine Chance, Gott mehr zu vertrauen. Wenn du sagst, ich habe hier ein Problem und da ein Problem, versuch mal das Wort auszutauschen. Nicht, damit man es ignoriert, sondern um einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Und nenne es mal lieber Herausforderung. Aus dem Blickwinkel Gottes. Man nennt das auch ein Leben im Glauben führen. Warum? Glaube ist nicht was, wo ich sagen kann, habe ich gekauft, ist schon da, sondern ich hoffe auf etwas, das ich noch nicht sehe, dass ich es aber auf jeden Fall erhalten werde. Und das ist hier nötig. Wir können von den Israeliten noch was über Furcht lernen. Wir gehen mal zum nächsten Vers, im Vers 11. Also, die haben die kommen sehen, haben zum Herrn geschrien, aber nur ganz gut, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Hey, weißt du, eine Sache, die Furcht macht, sie macht uns zu Skeptikern. Wir zweifeln an uns selbst, an dem, was wir jetzt gerade getan haben, wofür wir uns entschieden haben, nämlich da rauszugehen aus Ägypten. Und wir zweifeln auch an Gott, dass er es nicht wirklich gut meint. Wir sagen es vielleicht nicht, aber wir denken so, wir fühlen so. Gott, du meinst es nicht wirklich gut, sonst hättest du das nicht zugelassen. Wir drehen uns um unsere eigenen Probleme. Und weißt du, Skeptiker werden oft zynisch über das, wofür sie Angst haben. Warum führst du uns hierher? In Ägypten waren wir Meister im Grabschaufeln, weil bei dieser teuflischen Arbeit die Leute gestorben sind wie die Fliegen. Wir wussten genau, wo der Friedhof ist, weil wir andauernd Leute beerdigen mussten. Müssen wir jetzt unser eigenes Grab hier in der Wüste schaufeln? Stell dir mal vor, du bist Leiter und jemand kommt zu dir und sagt es so. Hey, das macht was. Diese Menschen, die waren verbittert. Und voller Entsetzen. Und wenn du Furcht hast, denkst du nicht mehr logisch. Ja, da kannst du einfach nicht mehr übersehen, was du eigentlich gerade auf der Zunge hast. Da wird das Herz offenbar. Das Fundament in unserem Leben wird durch den Druck nach oben gebracht, der entsteht. Worauf du und ich unser Leben bauen, zeigt sich, wenn es schwierig wird. In unserem Charakter, wenn uns jemand blöd kommt, wie wir da reagieren, in unserer Reaktion, wenn Unmöglichkeiten auftreten. Was ist dein und mein Fundament? Wie gesagt, Gott möchte, dass wir das Risiko eingehen, ihm mehr Vertrauen zu lernen. Eine andere Reaktion, die das Volk hatte, Ach so, ja, das hier, da, genau. Was hast du uns nur angetan? Sagen sie Mose. Wenn ich Angst habe, versuche ich, einen Schuldigen zu finden für meine Misere. Wer ist schuld? Denn wenn ich weiß, wer schuld ist, fühle ich mich schon mal gleich besser. Nicht, dass die Situation geändert ist, aber ich bin's ja dann nicht. Ja, wir versuchen uns selbst zu rechtfertigen. Ja, das habe ich nicht so gemeint. Ja, und überhaupt, wenn das und das und der nicht so und so gewesen wäre, wäre es nie dazu gekommen. Es mag ja alles vernünftig klingen. Wir sind einfach Menschen und wir wollen fliehen aus der Situation. Es ist so. Also ich möchte das. Wenn mir irgendwas an die Gurgel springt, dann habe ich es da nicht gern als Halsschmuck, sondern ich würde es gern loswerden. Und wenn ich jemand anders sagen kann, hey, mach du das weg, das gehört dir, ja, umso besser. Dieses Volk hier war wirklich verzweifelt. Und was ist besser, wenn man selber sich irgendwie noch in die Augen schauen will? Ja, dem Leiter zu sagen, du hast es vermurkst. Was hast du uns angetan? Wir sind schnell dabei, uns jemanden zu suchen, den wir anklagen können. Aber wir suchen auch eine Flucht aus unserer eigenen Verantwortung. Wie Verantwortung? Wenn andere mir was Dummes sagen und ich gutgläubig darauf eingegangen bin, wieso, was habe ich da für Verantwortung? Es gibt immer eine Sache, bin ich mir sicher, die wir in Verantwortung tun sollten. Egal in welcher Situation. Und die ist dieses, nämlich Gebet. Anstatt rumzugehen und mir einen Schuldigen zu suchen, der für meine schwierige Lage und mein Unwohlgefühl schuldig ist, sollte ich vor Gott treten. Und ich sollte ihm sagen, Herr, so sieht's aus. Komm, hilf. Und ich möchte das auch mal hier ganz klar sagen in unsere weltpolitische Sache, Lage, dass diese Sache auch unsere Sache ist. Dass wir als Christen auf die Knie gehen und wir beten nicht, Herr, schaff den raus, bring den um, sondern dass wir sagen, Gott, herrsche du. Mein Gebet sollte nicht sein, Herr, mach, dass ich nicht davon betroffen bin. Schenk mir ein sicheres Plätzchen, sondern Herr, was ist dein Wille? Und die Bibel sagt uns, segne die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Betet für die, die euch verfolgen und so weiter. Wir sind in einer Situation, die für uns vielleicht neu ist. Oder die Eltern unter uns, die sich erinnern, dass wir früher mal ganz schwierige Zeiten auch schon hatten. Aber es ist nicht neu für Gott. Und Gott möchte eins, dass ich das Risiko eingehe, ihm zu vertrauen für die weltpolitische Lage, wie für Finanzen, ökonomische Dinge, wirtschaftliche Situationen, Beziehungen, die am Wackeln sind. Vielleicht ist irgendwo in deinem Leben ein Vertrauensmissbrauch passiert. Und deine Reaktion ist Ärger, Wut, Meiden, verständlich, aber nicht göttlich. Die Bibel sagt, dass der in uns ist, größer ist, als der in der Welt ist. Das ist nicht, um mir das zu Hause als Vers nur hinzuschreiben, sondern um es so zu leben, zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Das ist so viel schwieriger. Was ist deine Anleitung? Wir nehmen jetzt mal den Vertrauensbruch. Ich vergebe. Vergebung ist, etwas auszusprechen, dass ich den anderen loslasse. Und die Bibel sagt, die Rache ist mein, sagt der Herr. Was heißt, die Rache ist mein? Gott geht nicht hin, um dem anderen eine runterzuhauen. Aber ich gebe mein Recht auf Rache an ihn und er wird das tun, was zur Wiederherstellung seines Reiches in der Situation nötig ist. Das ist sein Part. Aber ich lass los und ich krieg postwendend einen Segen. Weißt du, wenn ich sauer bin auf dich, magst du das gar nicht wissen. Aber ich renne damit rum. Ich bin innerlich, es tut was mit mir. So, wenn du jemanden hast, wo sagst, diese Person ist mir echt ein Stachel im Leben, fang an, diese Person gehen zu lassen. Indem du sagst, Gott, ich übergebe sie dir. Ich segne sie, dass das gute Gott, was du für diese Person dir gedacht hast, dass das passiert. Und du bist mein bester Anwalt. Wenn du vor Gericht wärst und vielleicht schon mal warst, dann wirst du dich nicht selbst verteidigen, sondern du wirst einen Anwalt haben, eine Anwältin, die für dich die Sache führt. Warum? Weil die können das. Und Jesus ist unser Anwalt. So, wenn du ein Problem hast mit einer anderen Person, ist er der beste Anwalt. Warum? Weil die Bibel sagt, dass er die Herzen der Menschen wie Wasserbäche lenkt. Weil er das Herz kennt, er kennt die Motive. Er kann Menschen eine Offenbarung schenken von etwas, was du nie kannst und vor allem nicht durch deinen Ärger. Es mag schon sein, dass du in einer gerichtlichen Auseinandersetzung einen menschlichen Anwalt brauchst, aber vergiss nie, deine Hilfe kommt vor allem vom Herrn. Denn er kann dafür sorgen, dass Dinge ganz anders laufen, als es menschlich möglich wäre. Das ist Leben im Glauben. Wenn du wirtschaftlich in einer Situation bist, wo du sagst, ich kann nicht meinen Zehnten geben, ich kann einfach nicht, dann mach es so, am Monatsanfang gib deinen Zehnten als allererstes. Und sag Gott, dein Wort redet davon, dass alles dir gehört und dass ich freimütig geben soll und dass du den, der freimütig gibt, segnest. Und dann mach ihn haftbar dafür, was er gesagt hat. Und ich bin für mein Leben immer erstaunt, wie Gott das macht. Er tut das manchmal so, manchmal so. Es kann manchmal so sein, dass jemand was für dich tut. Da findest du was unter deinem Türläufer. Oder jemand kommt und hat einen Gegenstand. Oder jemand lädt dich ein. Oder was weiß ich wie. Es ist egal. Dein Fokus ist darauf, dass Gott in deinem Leben Gott sein soll. Und dass du ihm erlaubst, in den Schwierigkeiten die Fäden in die Hand zu kriegen. Und die gibst du ihm, indem du sagst, Herr, tu du. Ich vertraue dir. Eine andere Sache mit Furcht ist das, was die Israeliten hier gesagt haben. Haben wir dir nicht schon dort gesagt, also in Ägypten, du solltest uns in Ruhe lassen? Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Furcht macht uns kurzsichtig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mit den Augen kurzsichtig ist, aber alles, was irgendwie so in der Ferne ist, da brauchst du ein Fernrohr, damit du es siehst. Und Furcht ist genau das. Furcht verengt deinen Lebensbereich, deinen Wohlfühlbereich, deinen Aktionsradius auf ein Minimum. Und es geht so eng, bis es nur noch um dich und dein Problem geht. Und du triffst keine weitreichenden guten Entscheidungen, weil die Furcht ist der den Wagen reitet. Und aus Furcht heraus langfristige Entscheidungen zu treffen, ist eine ganz schwierige Geschichte, ist nicht zu empfehlen. Dieses Volk hier hat noch etwas gemacht, was typisch ist menschlich, aber uns auch passiert. Und zwar, schau mal, in der Beklemmung ist die Furcht immer schlimmer als die Realität. Die Furcht vor dem Angriff der Ägypter war viel größer, als wenn die dann wirklich angreifen. Warum? Weil da ein ganzes Videosortiment abläuft in uns. Ja? Wir vergleichen unsere Situation mit unseren Erfahrungen vorher. Entweder haben wir die selber gemacht oder wir haben gehört oder wir haben gar keine Erfahrung, also malen wir uns ein Schreckensbild aus. Und noch was, der Teufel liebt dieses. Er nimmt so einen Gedanken von dir und er baut ihn aus, der pumpt da rein, ja, sodass der Schlauch riesig wird. Aber es ist ja nur Luft. Ich erinnere mich, dass ich, wie eingangs erzählt, ja, diese Beklemmung da war und ich saß da so eines Morgens und ich betete und hatte diese Bibelstelle und ich sah vor mir so ein Bild mit diesen unmöglichen Situationen, diesen möglichen Anklagen. Nein, für mich waren das echte Anklagen. Ich wusste nicht, dass das völlig Lüge ist, aber es war für mich so massiv. Und ich habe den Ausblick genossen, ich habe nichts dagegen getan. Und es wurde immer dicker. Und irgendwann, als dann der Herr zu mir sprach, bin ich innerlich und auch äußerlich aufgestanden und sagte, nein, in Jesu Namen, das stimmt nicht. Und dann ist dieses Bild zerrissen und ich habe gesehen, es war nur hauchdünnes Papier. Es hat überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen. Aber Lügen haben diese Eigenschaft, dass sie uns was vorgaukeln, was aber überhaupt nicht die Realität ist. Gott hat gesagt, ich liebe dich. Punkt. Er hat nicht gesagt, ich liebe dich, wenn alles richtig läuft und wenn du alles richtig machst. Sondern ich liebe dich. Sein Anliegen, Erde zu machen und alles, was dazugehört, war, um mit dir und mir Gemeinschaft zu haben. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, wieder zu lieben. Und zwar aus Vernunft heraus. Also wir können darüber nachdenken, wen wir lieben wollen. Er liebt uns und er möchte zurückgeliebt werden. Aber er möchte das nicht als Marionette, sondern aus freien Stücken. Deswegen, du und ich, alle Menschen können sich entscheiden, das anzunehmen oder es nicht anzunehmen. Und hier ist Gott so wunderbar herrlich. Und schau mal, wenn Furcht schlimmer ist als die Realität, dann zum Beispiel, die Angst zu versagen ist schlimmer als das Versagen selbst. Wenn du Angst vor Versagen hast, wirst du nicht vorangehen. Du hast nämlich Angst, dass du versagen könntest. Dagegen, wenn du einen Fehler machst, dann ist das normal. Ich mache ja viele Holzmodelle mit den Kids und den Teens. Und etwas, was dabei leider bei mir so ist, weil ich kein Profi bin, das erste Modell ist echt verhauen. Ja, und wenn ich dann alles in die Ecke schmeiße, sage, vergiss es, kriege ich nicht hin, dann werden die auch keinen Gewinn davon haben. Ich muss mich wieder hinsetzen und muss mir das neu überlegen und dann so machen, dass das die Kids auch machen können. Und wenn ich dann später sehen darf, dass sie das mit Freude und Erfolg, zumindest man sieht, dass es ein Auto sein soll, dass sie es auch hinkriegen, dann habe ich Genugtuung. Das ist ein einfaches Beispiel. Aber auch wenn Gott dich gerufen hat, sein Wort weiterzugeben, du sagst, wie? Ich kann nicht reden. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es ist der Geist Gottes, der dich lehrt, wie du es tun kannst. Und wenn du nicht immer gleich alles weißt, wie man es sagt, er wird dir es beibringen. Fall hin, steh wieder auf und probier es neu. Die Angst vor Versagen ist immer schlimmer als das Versagen selber. Die Furcht vor Ablehnung ist schlimmer als Ablehnung zu erleben. Weil du malst dir alles aus, wie das sein kann. Und es schnürt dich zusammen. Und was tust du in der Folge? Du meidest Beziehung. Du offenbarst dich nicht mehr zu sehr. Du teilst dich nicht mehr mit, weil du könntest ja verletzt werden, du könntest abgelehnt werden. Aber Jesus möchte uns davon frei machen, indem wir in dem sicher sind, was er über uns sagt. Und wir unser Eigenbild dadurch definieren, anstatt das, was andere sagen über uns. Und ein wichtiger Punkt da, und damit möchte ich noch auf eine praktische Bibelstelle dann kommen, ist, wenn du Furcht hast, der beste Weg ist, sich deiner Furcht zu stellen. Schau mal, das Volk Israel, die haben das so gemacht. Mose dann. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, jetzt das Volk zu nehmen und durch das Wasser zu gehen. Und dann ist was passiert, was dieses Volk nicht auf der Platte hatte vorher. Da gab es noch keinen Beleg in der Geschichte, dass sowas passieren könnte. Es war noch nicht unter Auswahl Option 1. Er teilt das Wasser. Und Mose geht zuerst rein, das Volk geht hinterher. Und jetzt kann man sagen, ja, das war alles Märchen. Ja, das Wasser war ja nur knietief. Na gut, aber wie sind denn die Ägypter dann in knietiefem Wasser ersoffen? Geht nicht um das, sondern es geht darum, dass wenn du dich der Sache stellst, du die Furcht überwinden kannst. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals aus dem Ausland kam und hatte da schlimme Sachen erlebt. Und hinter jedem Grashalm habe ich irgendjemand erwartet, der mich anspringt. Und dann bat ich Gott um sein Reden. Und er gab mir Psalm 31, Vers 9. Und das ist in der englischen Bibel ein Vers weiter als in der deutschen, falls du nachschauen willst. Und da steht drin, du hast mich nicht meinen Feinden ausgeliefert, sondern hast meine Füße auf weiten Raum gestellt, dass ich gehen kann, wohin ich möchte. Ist das nicht genial, dass es so einen Vers gibt? Und ich wusste nicht mal, dass es den Vers gibt. So, wenn du eine Verheißung hast vom Herrn, dann musst du im Glauben handeln. Das erste war, dass ich eine Weile brauchte, um das runterlaufen zu lassen. Und dann dachte ich mir, was muss ich jetzt machen? Ich gehe jetzt aus dem Haus. Weißt du, an diesem Tag, eine Stunde vorher, hat der Postbote, da war ich bei meinem Bruder, hat der an der Tür geklingelt, um ein Paket abzugeben an der Wohnungstür. Und ich war nicht in der Lage, die Tür aufzumachen. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich handeln. Der Postbote war weg. Und ich bin aufgestanden, habe mich angezogen, bin rausgegangen aus dem Haus, bin zum Flughafen und habe all die Stationen abgeklappert, die ich innerhalb unseres Landes hier abklappern kann. Immer in der beklemmenden Wirklichkeit, dass ich eigentlich ja Angst habe und dem anderen, der sagt, nein, in Jesu Namen, diese Angst überwinde ich. Und als ich später mit einem Therapeuten drüber sprach, sagt, ja, das war genau richtig zu tun. Und ich bin froh, dass ich es getan habe, weil danach konnte ich auch wieder alleine rausgehen. Und selbst wenn Leute mich hinterfragt haben oder mich blöd angeredet haben, habe ich damit nichts verbunden zu früheren Erlebnissen. Wenn du in Furcht bist, dann ist das Beste, dass du es angehst. Wenn es um finanzielle Dinge geht, um Beziehungen geht, dass du nicht es meidest, sondern dass du hingehst, um Vergebung bittest und lass Gott sein Werk tun. Ich erinnere mich, dass ich mal zu einem Leiter in einer anderen Stadt ging und habe mich entschuldigt für mein unwirsches Reagieren, obwohl ich der Meinung war und auch immer noch bin, dass das Übel eigentlich von ihm ausging. Aber ich habe es nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, es tut mir leid für das, was ich grummelig getan oder gesagt habe. Er hat nicht reagiert. Und ich bin weggegangen und hatte den kurzen Gedanken, ja, das ist aber jetzt keine tolle Reaktion. Aber im selben Moment glaube ich, dass der Geist Gottes mich erinnert und sagt, hey, jetzt ist es erledigt für dich. Du bist frei. Und es war auch so. Ich war frei. Sei Täter des Glaubens. Tu, für was du glaubst. Ja? Und jetzt gebe ich euch diesen Psalm mit, den kannst du dir daheim noch mal auf der Zunge gehen lassen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und da heißt es zum Beispiel drin, weiter unten, dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Der Stock war der Prügel, mit dem der Hirte die Schafe vor den wilden Tieren verteidigt hat. Und der lange Hirtenstab war der Stab, mit dem er die Schafe geführt hat. Dieser Gott ist da. Und dann heißt es auch, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Stell dir das mal bildhaft vor, da ist ein Tisch gedeckt, die Feinde rücken an und Gott sagt, so, jetzt iss mal. Das kannst du nur machen, wenn du weißt, dass du damit nichts zu tun haben wirst, was immer dann gleich geschieht. Dass dein Gott für dich kämpft, wie wir es im letzten Lied gesungen haben. Im Jesaja 41 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark. Ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Fast wortwörtlich das, was wir gesungen haben heute. Dein Gott ist da. Im Psalm 23 heißt es auch, wenn ich durchs dunkle Tal gehe, bist du bei mir, tröstest mich. So, Gott ist mit dir, er lässt dich nicht im Stich. Glaube überwindet Furcht. Wenn du deinem Gott zutraust, dass er größer ist als jegliches Sorge und Problem, das du hast, dann wirst du erleben, wie er eingreift. Wachst, lass uns im Glauben wachsen. Gerade in diesen Zeiten, wo wir so viel schlechte Nachrichten hören. Nicht, weil wir es aus uns selbst heraus so positiv Menschen sind, so gut Menschen, sondern weil wir wissen, dass ein Gott da ist, der alle Fäden in der Hand hält. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss. Würdet ihr mit aufstehen? Und ich möchte dich einladen, dass du für eine Sekunde drüber nachdenkst, für einen Moment nachdenkst, was ist deine derzeitige Herausforderung? Hast du gerade mit Beziehungsschwierigkeiten zu kämpfen? Ist es, dass du angesichts der ganzen schlechten Botschaften und Nachrichten am liebsten auf den Mond umziehen möchtest? Hauptsache Ruhe? Ist es, dass in deiner Arbeit Dinge so laufen, dass du dich manipuliert fühlst? Dass du sagst, ich komme dort unter die Räder? Es ist ungerecht? Was ist es, was dich beschäftigt? Ich möchte dich einladen, dass du jetzt im Gebet Gott die Kontrolle, also die Rache, übergibst. Das heißt, du gibst ihm das Recht einzugreifen, ohne selbst das Recht zu beanspruchen. Erwarte ein Wunder in der Situation, in der du bist. Du kannst dir vielleicht keine Lösung vorstellen, aber ich sage dir eins, Gott hat eine. Weil er Gott ist. Und er ist mit dir. Lass uns zusammen beten. Mach es zu einem Gebet des Glaubens. Das heißt, du glaubst, dass Gott handeln wird. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir in dem wunderbaren Namen von Jesus. Es ist so ein Vorrecht, in dieser Zeit leben zu dürfen. Herr, wir können uns nichts Besseres vorstellen, als dass wir jetzt leben. Denn wenn wir nicht da wären, dann hätten wir nicht das wunderbare und einzigartige Vorrecht, dich kennenzulernen und eine Ewigkeit mit dir zu verbringen. So heben wir unsere Augen auf zu dir und danken dir von Herzen, dass du uns gerufen hast, deine Kinder zu sein. Du hast uns gerufen, gesagt, du bist mein, ich liebe dich. Für dich habe ich meinen Sohn gegeben, weil ich mit dir Gemeinschaft haben möchte. Herr, das nehme ich an in deinem Namen. Herr, das nehme ich an für mein Leben. Und Herr, ich gebe dir all das, was mich jetzt hier bedrückt und was immer wieder meine Augen vernebelt und den Blick abwendet von dem, was, dass du da bist und dass du einen Plan für mein Leben hast. Herr, ob es in meiner Beziehung ist, ob es in wirtschaftlichen Dingen ist, ob es die Situation in unserer Welt ist. Herr, ich hebe meine Augen auf zu dir und sage, du bist Gott und nichts entgleitet dir. Und Herr, ich gebe dir mein Recht, an meiner Stelle zu handeln, ohne dass ich mein Recht selbst in die Hand nehme. Und gerade da, wo ich mich so machtlos fühle angesichts der Unmöglichkeiten, auf die ich keinen Einfluss habe, Herr, da sage ich, Herr, sei du da drin. Wirke du, verherrliche du deinen Namen. Mach du den Namen Gottes groß. Herr, ich weiß, wenn du drin bist, dann wird es gut sein. Herr, ich möchte sehen, wie dein Heil, wie dein Reich, das Reich Gottes, wie das sich ausbreitet, wie dein heiliges Wort hineinspricht und es entsteht Leben. Gott, ich gebe dir das Recht auf Rache, auf Wiedergutmachung. Herr, ich bitte dich, dass du diese Menschen segnest, die mir übel getan haben im Leben. Herr, ich segne sie und ich wünsche ihnen, dass die Gnade Gottes mit ihnen sei. Und dass sie erleben dürfen, wie wunderbar es ist, frei zu sein in der Begegnung mit Jesus. Und Herr, was immer an Wiederherstellung nötig ist und was ich mir so sehnlich wünsche, ich bitte das, dass du es wiederherstellst. Herr, sei du mein Anwalt, sei du mein Richter, sei du der, der für mich streitet. Herr, und ich bete auch, Herr, für Menschen unter uns, die krank sind und die angesichts dessen verzweifeln. Herr, du bist Heiland, du bist der Heiler, du bist mehr als ein Arzt. Herr, du stellst Dinge wieder her, die nicht wiederherstellbar sind eigentlich. Herr, und ich bete, dass deine göttliche Kraft kommt und dass Menschen von dieser Gebundenheit von Krankheit und Not frei werden. Herr, ich bete, dass die, die ein verzagtes Herz haben, wieder fröhlich werden. Herr, ich bete, dass da, wo Zweifel ist, neue Hoffnung, neuer Glaube entsteht. Herr, ich bitte, dass du ein Licht anknipst bei denen, die innerlich im Dunkeln sitzen. Herr, ich bete, dass dein Wirken mächtig ist. Herr, komm du und wirke du. Herr, wir heben unsere Augen auf zu dir und wir geben dir die Ehre, denn du bist unser Gott. Amen.